zur ersten Sitzung von Law After Lunch in diesem Semester. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Es lohnt sich auch, nicht nur, weil ich referiere, sondern weil wir eine sehr spannende Thematik besprechen wollen, die uns entführen wird in auf der einen Seite faszinierende Entwicklungen im transnationalen Wirtschaftsrecht, zum anderen aber auch in die gleichsamen Niederungen, das ist natürlich nicht negativ gemeint, des innerstaatlichen Verfassungsprozessrechts und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts und auch die Perspektiven, die das Bundesverfassungsgericht zum internationalen Recht hat, offensichtlich in seiner gegenwärtigen Rechtsprechung. Das, was wir besprechen wollen, ist ein Beschluss des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Mai 2007. Und zwar handelt es sich um ein Verfahren nach Artikel 100 Absatz 2 des Grundgesetzes, das sogenannte Normverifikationsverfahren. Worum geht es? Nach Artikel 100 Absatz 2 Grundgesetz ist das Bundesverfassungsgericht zuständig für Vorlagen, Richtervorlagen aus der Fachgerichtsbarkeit, die sich beziehen auf Zweifel dahingehend, ob eine allgemeine Regel des Völkerrechts besteht. Allgemeine Regeln des Völkerrechts, das sind konkret, ist das Völkergewohnheitsrecht und allgemeine Rechtsprinzipien im Sinne der völkerrechtlichen Rechtsquellenlehre, sind nach Artikel 25 des Grundgesetzes unmittelbarer Bestandteil der innerstaatlichen Rechtsordnung und zweitens gehen den Gesetzen vor. Darüber wird ein bisschen gestritten, was das heißt, ob das nur ein Vorrang vor den einfachen Gesetzen ist oder vielleicht sogar Verfassungsrang hat. Nach herrschender Meinung ein Vorrang nur vor einfachen Gesetzen. Also eine ungewöhnliche Konstruktion, weil sie abweicht von der Bedeutung des Völkervertragsrechts in der deutschen Rechtsordnung. Völkervertragsrecht ist vielleicht noch aus dunklen Zeiten einer Staatsrechts 3 oder ähnlichen Vorlesung bekannt, bedarf der Umsetzung, Inkorporation, Transformation wird unterschiedlich interpretiert, durch ein Bundesgesetz. Es erlangt erst dann innerstaatliche Rechtsgeltung, das Völkervertragsrecht, also ein völkerrechtlicher Vertrag, wenn die gesetzgebenden Körperschaften, Bundestag und Bundesrat, dieses in die innerstaatliche Rechtsordnung gleichsam rüberholen. Das geschieht durch ein Bundesgesetz, was zugleich das Gesetz zur Zustimmung zur Ratifikation durch den Bundespräsidenten des völkerrechtlichen Vertrages ist. Das ist der völkerrechtliche Vertrag bei Völkergewohnheitsrecht, nochmals Artikel 25. Das gilt als solches. Sobald es als Völkergewohnheitsrecht völkerrechtlich existiert, gilt es in der innerstaatlichen Rechtsordnung und entfaltet hier Wirksamkeit, ohne dass es auf einen zusätzlichen Übernahme-, Transformations- oder sonst irgendwas Akt ankommt. Das muss man als Ausgangspunkt wissen. So viel zum Verfahren, wir kommen darauf zurück. In der Sache bezieht sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts des Zweiten Senats auf die Argentinien-Krise. Es ist die erste obergerichtliche oder verfassungsgerichtliche Entscheidung weltweit, wenn ich es richtig sehe, zum Argentinien-Problem. Worum geht es? Der Sachverhalt ist vielleicht bekannt. In den 1990er Jahren hat Argentinien einen sehr intensiven wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Argentinien hat umfassende Wirtschaftsreformen durchgeführt, weitreichende Privatisierungen in der Wirtschaft und so weiter. Zur Finanzierung des argentinischen Staatshaushaltes hat die Republik Argentinien sogenannte Staatsanleihen herausgegeben. Das sind Wertpapiere, Inhaberschuldverschreibungen nach deutschem Recht, die gleichsam jedermann kaufen kann. Sie kennen vielleicht eine ähnliche Konstruktion, Bundesschatzbriefe. Auch das Land Sachsen-Anhalt übrigens ging vor kurzem durch die Presse, will sich wieder zum Teil finanzieren durch die Ausgabe solcher Anleihen. Das System ist ganz einfach. Sie kaufen als Bürger, als Bank oder wer auch immer, als privater Investor dieses Wertpapier vom emittierenden Staat in diesem Fall und bekommen garantiert dafür eine gewisse Zinszahlung. In den Fällen Argentinien eine Zinszahlung über 10%. Leichter kann man Geld nicht verdienen. Das ist unglaublich schlichtweg, über 10% fürs Nichtstun zu bekommen. Vor diesem Hintergrund, also ein sehr attraktives Finanzierungsinstrument, Investitionsinstrument, haben hunderttausende Privatpersonen solche argentinische Staatsanleihen gekauft, als Investitionsanlage, so wie andere Aktien kaufen. Und dann kam, was kommen musste, Anfang 2001, schon ab 1999 wohl, ging es bergab mit der argentinischen Wirtschaft. Und Anfang 2002 dann, war Argentinien insolvent. Der Staat war schlichtweg pleite. Konnte unter anderem nicht mehr die gerade genannten Staatsanleihen bedienen, konnte also nicht mehr die Zinszahlungen insbesondere, die im Wertpapier ja verbrieft sind, bedienen. Und Anfang 2002 gab es dann ein Gesetz und ein Staatsdekret in Argentinien, mit dem die vollständige Aussetzung von Zahlungen auf ausländische Schulden, in unserem Fall also die Staatsanleihen, beschlossen wurde. Seitdem hat Argentinien dann nicht mehr gezahlt. Und die Leute bekamen natürlich auch kein Geld zurück für ihre gekauften Staatsanleihen. Das führte, wie gesagt, ich hatte darauf hingewiesen, in erster Linie sind diese Staatsanleihen von Privatpersonen, ganz normalen Bürgern, gekauft worden, und zwar, und das ist dramatisch dann, nicht nur ganz allgemein, sondern individuell, vielfach von Personen, die ihren Ruhestand hiermit finanzieren wollten. Leute im Alter von 50 Jahren oder was, die sich ihre Rente einfach damit sichern wollten, die ihr Vermögen, das sie angespart hatten, in argentinische Staatsanleihen gelegt hatten, mit der Gewissheit, da werden 10% und mehr Zinsen gezahlt, und das ist sozusagen das, was ich als Rente oder als Zusatzrente dann im Alter habe. Und das war futsch, von heute auf morgen. Das Interessante, ich komme gleich konkret auf Argentinien zurück, ist, dass wir diese Form der zunehmenden Finanzierung staatlicher Haushalte durch Staatsanleihen, durch Privatinvestitionen, eine neuere Entwicklung im internationalen Wirtschaftssystem ist. Früher haben sich Staaten finanziert durch natürlich Kredite, aber diese Kredite sind regelmäßig vergeben worden von großen Banken bzw. Zusammenschlüssen großer Bankenkonsortien im Einzelfall. Das heißt, Schuldner war der Staat, Gläubiger waren große weltweit operierende Banken bzw. Konsortien von Banken. Das war die typische Form der Staatsfinanzierung über Kredite über Jahrhunderte letztlich gewesen. Seit den ungefähr 1990er Jahren verzeichnen wir zunehmend, dass sich private Individuen auch zunehmend engagieren in der Finanzierung von Staatshaushalten durch die Form der Ausgabe von Staatsanleihen. Das heißt, wir haben eine ganz neue Dimension auf der Gläubigerseite. Es sind nicht mehr die großen Akteure, sondern es sind zunehmend private Akteure, du und ich gleichsam, die fremde Staaten finanzieren, auf dem internationalen Kapitalmarkt, in unserem Fall durch Staatsanleihen. Das bringt eine ganz neue Dimension in die Problematik, was passiert, wenn der Schuldnerstaat insolvent ist, schlichtweg nicht mehr kann. Früher oder klassisch bis heute werden diese Staatsinsolvenzfälle verhandelt im sogenannten Londoner und Pariser Club. Im sogenannten Londoner Club geht es darum, dass Insolvenzsituationen, Situationen einer Zahlungsunfähigkeit oder auch Unwilligkeit verhandelt werden, wenn auf der Gläubigerseite Staaten stehen und auf der Schuldnerseite auch. Der Staaten geben natürlich auch Kredit. Die Bundesrepublik Deutschland hat weitreichende Kredite vergeben an alle möglichen Staaten, insbesondere Entwicklungsländer, Schwellenländer weltweit. Kommt es zu Zahlungsschwierigkeiten, wird institutionalisiert, allerdings nicht rechtsförmlich niedergelegt, hat sich aus der Praxis heraus gebildet. In dem sogenannten Londoner Club, also wird verhandelt zwischen den Schuldner- und Gläubigerstaaten über Umschuldungen und ähnliche Dinge, also typische Mechanismen, die wir auch durchaus ähnlich aus dem innerstaatlichen Insolvenzbereich kennen. Pariser Club demgegenüber ist das Verhandlungsforum für die genannten großen internationalen Banken, Konsortien und den Schuldnerstaaten, die dann versucht haben, Umschuldungsmechanismen im Einzelnen auszuhandeln. Nochmals, diese beiden klassischen Foren für die Verhandlung, Umschuldungsverhandlung im Falle der Staateninsolvenz, beziehen sich auf staatliche Gläubiger oder große private Gläubiger, Banken, Bankenkonsortien. Dass wir jetzt auf einmal Individuen haben in dem ganzen Geschäft, in der staatlichen Finanzierung und in der Insolvenzsituation, ist also eine ganz neue Entwicklung. Und es hat lange Schwierigkeiten bis heute ungelöste Probleme hervorgerufen, wie man mit einer solchen Situation umgeht. Und darauf bezieht sich die gesamte Entscheidung. Auf einen spezifischen Tatbestand, nämlich kann sich der Schuldnerstaat auf das Rechtsinstitut des sogenannten Staatsnotstandes berufen gegenüber privaten Individualgläubigern. Argentinien hat umfassend argumentiert, dass es einfach 2001, 2002 nicht mehr in der Lage war, zu leisten, die Schulden auf die Schulden gegenüber Privaten, weil sonst letztlich die Bevölkerung verhungert werde, kein Wasser mehr gehabt hätte und so weiter und so fort. Zur Sicherstellung existenzieller Staatsfunktionen war es notwendig, so die Argumentation Argentiniens, die Zahlung auf ausländische Schulden auszusetzen, weil man schlichtweg nichts mehr hatte und im Vordergrund zunächst einmal die Sicherung der Grundbedürfnisse der eigenen Bevölkerung steht. Ist das anerkannt völkerrechtlich, und zwar nicht nur als solches, sondern gegenüber, als Rechtfertigungsgrund für die Nichtzahlung, gegenüber individual privaten Gläubigern? Das ist die Frage, mit der das Bundesverfassungsgericht beschäftigt war. Wie kam es prozessual zu diesem Verfahren? Bevor wir auf das Bundesverfassungsgerichtsverfahren eingehen, kurz, was hat sich international getan, rechtlich nach der sogenannten Argentinien-Krise, also nach 2002? Zunächst einmal hat Argentinien 2005 im Frühjahr Umschuldungen angeboten, das heißt insbesondere auf Druck auch der internationalen Gemeinschaft. Der argentinische Staat hat angeboten, den privaten Gläubigern ihre Forderungen umzuschulden, also die Staatsanleihen, die verkauft wurden, umzuschulden. Das Angebot war allerdings denkbar schlecht, was nicht besonders überrascht ist. Im Ergebnis wurde angeboten, dass die Staatsanleihen in einem Wert von unter 20% neu aufgelegt werden. Die alten Schulden werden also gelöscht und dafür werden neue Anlagen ausgegeben, die im Wert allerdings nur knapp 30% ausmachten. Im Ergebnis haben die Anlagegläubiger, wenn sie sich an der Umschuldung beteiligt haben, also mehr als 70% wirtschaftlich ihrer ursprünglichen Forderung verloren. Dieses Umschuldungsangebot der argentinischen Regierung ist allerdings weitreichend angenommen worden von sehr vielen Gläubigern. Das ist also sehr spannend, spieltheoretisch auch im Sinne eines Gefangenen-Dilemmas zu erklären. Denn was sollte man machen? Das Angebot war, ihr verzichtet auf 70%, dafür habt ihr aber immerhin eine neue Anleihe, die eine unglaublich lange Laufzeit hat, also erst fällig wird, ich glaube, irgendwann in den 2020ern und einen deutlich geringeren Zinssatz insgesamt, also nur weniger als 30% des ursprünglich wirtschaftlichen Werts, aber immerhin. Oder ich beteilige mich nicht an der Umschuldung, habe meine alte Staatsanleihe, die natürlich rechtlich noch Bestand hat, die ich aber nie durchsetzen werde. Jedenfalls ist das die Frage. Also eine typische Dilemmasituation. Und viele Gläubiger haben das Umschuldungsangebot angenommen, wissend, auf was sie insgesamt wirtschaftlich verzichten. Für sie war es aber wichtiger, überhaupt irgendwas noch in der Tasche gleichsam zu haben. Spannend ist die Frage, was passiert mit denen, die nicht das Umschuldungsangebot angenommen haben. Es gibt keine Verpflichtung, ein solches Umschuldungsangebot anzunehmen. Jedenfalls gegenwärtig noch nicht. Ich komme darauf noch zurück. Jedenfalls nicht in der deutschen Rechtsordnung. Als Gläubiger können Sie das machen, Sie müssen es aber nicht. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung, Sie können auch auf Ihrem alten Rechtstitel beharren. Der steht Ihnen zu. Diejenigen, die nicht sich beteiligt haben an der Umschuldung, diejenigen privaten Gläubiger, haben versucht, und das ist letztlich dann die erste zentrale Möglichkeit, auf innerstaatlichem, gerichtlichem Wege ihre Forderungen gegenüber der Republik Argentinien durchzusetzen. Das betrifft insbesondere Deutschland, Italien, Japan auch, in Europa, aber Deutschland und Italien insbesondere. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit als solches unproblematisch gegeben ist, einen Staat als Schuldner zu verklagen, innerstaatlich. Es bestehen zunächst einmal im Erkenntnisverfahren keine Prozesshindernisse. Man könnte darüber nachdenken, ist aber nicht anerkannt, dass das Zahlungsmoratorium, das Argentinien ausgesprochen hat, 2002, nach einschlägigem Recht des Übereinkommens über den Internationalen Währungsfonds als sogenannter Devisenkontrakt behandelt wird. Das will ich nicht vertiefen. Wen es interessiert, Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe B des IWF-Übereinkommens. Danach sind sogenannte Devisenkontrakte im internationalen Finanzsystem unter bestimmten Voraussetzungen im Ergebnis von einer gerichtlichen Durchsetzung ausgenommen. Das ist hier nicht der Fall. Ich will das nicht weiter erklären, soll nicht weiter interessieren. Ist auch nirgendwo anerkannt. Ansonsten finden als Prozesshindernis auch nicht Anwendung Immunitätsgesichtspunkte. Das hängt damit zusammen, vielleicht wissen das einige, allgemeines Völkerrecht. Wir unterscheiden im Immunitätsbereich, also im Blick auf die Frage, ob ein Staat vor einem anderen Staat, vor dessen staatlichen Gerichten, vor Gericht gezogen werden kann oder ob er nicht immun ist vor der innerstaatlichen Gerichtsbarkeit zwischen, wir wenden heute die sogenannte restriktive Immunitätstheorie an, weltweit. Danach wird unterschieden nach der Frage, um was handelt es sich, die Staatstätigkeit, die in Frage steht, welche Rechtsnatur hat sie? Handelt es sich um klassisch hoheitliches Handeln oder handelt es sich um eine wirtschaftliche Betätigung des Staates auf gleichsam privatrechtlicher Ebene? Das klassisch hoheitliche Handeln ist von der Immunität geschützt, das private wirtschaftliche Handeln des Staates nicht. Und bei Aktivitäten auf den internationalen Finanzmärkten handelt es sich um privatwirtschaftliche Aktivitäten des Staates, da gibt es keinen Immunitätsschutz im Erkenntnisverfahren. Zum Vollstreckungsverfahren komme ich gleich noch an späterer Stelle. Also ist auch kein Immunitätsschutz gegeben. Drittens, die Staatsanleihen unterliegen jeweils innerstaatlichem Recht in dem Staat, in dem sie ausgegeben wurden. Auf uns bezogen, also die Staatsanleihen in Argentinien, die man in Deutschland kaufen konnte, haben mit AGBs, durch AGBs versehen, ganz normal zivilrechtlich, eine Rechtswahlklausel deutsches Recht in sich. Also es findet deutsches Recht Anwendung, deutsches Zivilrecht. Und zugleich noch eine Gerichtsstandsvereinbarung. Als Gerichtsstand in allen Staatsanleihen Argentinien, Deutschland, ist Frankfurt am Main, OLG-Bezirk Frankfurt am Main, festgelegt gewesen. Sodass wir auch mit Blick auf das anwendbare Recht keine Schwierigkeiten haben im Ergebnis. Im Übrigen für diejenigen, die IPR intensiver machen, da wir in Deutschland die Schuldvertragstheorie zur Anwendung bringen, kommt auch das Zahlungsmoratorium nicht im Sinne des IPR als Kollisionsregel hier in Betracht, kann also nicht herangezogen werden. Es findet deutsches Schuldvertragsrecht Anwendung. Das, was im Ausland passiert ist, wird nicht berücksichtigt. So dass wir keine Schwierigkeiten haben, das in Italien genauso, dann mit Blick auf die italienische Rechtsordnung und so weiter in anderen Jurisdiktionen ebenso. Im Ergebnis also gar keine Schwierigkeiten, vor innerstaatlichen Gerichten Klage zu erheben gegen die Republik Argentinien auf Zahlung aus den entsprechenden Staatsanleihen, also den Inhaberschuldverschreibungen. Das Ganze läuft für die Spezialisten unter Ihnen im Zivilprozessrecht im Urkundenprozess. Sie klagen ja aus dem Wertpapier unmittelbar, das heißt, sie sind im Urkundenprozess, sodass das Verfahren völlig unkompliziert ist. Im Ergebnis für die Nichtjuristen unter Ihnen müssen Sie nur die Urkunde, also das Wertpapier, vorlegen und haben, das ist alles, was Sie für den Prozess brauchen, vereinfacht gesagt. Ja, das ist ein sehr verkürztes, vereinfachtes Rechtsschutzverfahren nach ZPO im Urkundenprozess. Das ist umfassend geschehen, sowohl in Deutschland wie auch in Italien, und dann treten die Probleme auf, die wir diskutieren wollen. Eine zweite ist es auch geschehen in den USA. Dort werden umfangreich auch bis heute Rechtsstreitigkeiten vor den innerstaatlichen Gerichten geführt, mit ähnlicher Konstellation. Weiterhin hat die Argentinien-Krise auf internationaler Ebene zu zahlreichen schiedsgerichtlichen Verfahren geführt. Die haben jetzt zunächst einmal nichts mit den Staatsanleihen zu tun, über die ich gesprochen habe, sondern durch die Argentinien-Krise bedingt, durch die Finanzkrise in Argentinien, die Wirtschaftskrise insgesamt, haben zahlreiche ausländische Investoren in Argentinien wirtschaftlich Werte verloren. Beispielsweise Siemens. Siemens hat von Argentinien, ich glaube in den 90er Jahren, den Auftrag bekommen, das gesamte Pass- und Meldewesen neu zu organisieren, also technologisch, Drucken von Ausweisen und so weiter und so fort, der gesamte technologische Ablauf diesbezüglich und auch logistische. Und wenn Sie eine solche Investition machen, kalkulieren Sie natürlich, ob sich diese Investition lohnt. Die damaligen Kalkulationen basierten auf einer relativ stabilen argentinischen Währung, die nämlich gekoppelt war an den US-Dollar. Und ein sehr zentraler Punkt in der argentinischen Finanzkrise war, dass die argentinische Regierung sich entschieden hat, den Peso, die argentinische Währung vom US-Dollar zu entkoppeln. Das führte zu einer massiven Inflation, Geldabwertung und so weiter. Und das wiederum führte natürlich dazu, dass die Investitionen der ausländischen Unternehmen, in unserem Beispielsfall Siemens, massiv abgewertet werden mussten, also weitreichende finanzielle wirtschaftliche Schäden entstanden. Diese Investoren in Argentinien klagen in großer Anzahl, ich weiß gar nicht mehr die aktuelle Zahl, weit über 40 internationale schiedsgerichtliche Verfahren haben wir gegenwärtig, zum Teil schon entschieden, die meisten noch nicht, insbesondere vor dem International Center for the Settlement of Investment Disputes, ICSID, in Washington. Dort geht es um internationales Investitionsschutzrecht und die Frage, ob diese Wirtschaftsmaßnahmen Argentiniens gegen Investitionsschutzgarantien verstoßen haben. Wollen wir an dieser Stelle nicht weiter behandeln. Was das alleine schon ist hochspannend, nämlich denn die Gesamtsumme der Schadensersatzansprüche, die gegen Argentinien geltend gemacht werden, sind astronomisch, wie Sie sich vorstellen können. Zweitens, was hochspannend ist, auf unsere Anlagegläubiger zurückkommend, über die wir reden, Anfang des Jahres 2007 haben insgesamt ungefähr 170.000 italienische private Anleihegläubiger gegen Argentinien ein schiedsgerichtliches Verfahren eröffnet vor ICSID. Das hatten wir noch nie, das ist vollständig neu. Zunächst einmal, es wird betreut, dieses Verfahren von White & Case, einer internationalen Anwaltskanzlei, ist das allein eine logistische Herausforderung. Über 170.000 individual schiedsgerichtliche Klagen gegen die Republik Argentinien zu bündeln. Das geschieht technisch im Rahmen sogenannter Klagegesellschaften. Das ist in Deutschland auch so geschehen von innerstaatlichen Gerichten. Das heißt, vereinfacht, Sie gründen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder irgendeine andere Gesellschaftsform als eigenständige juristische Person. Und Gesellschafter werden können dann die jeweiligen Individualgläubiger, aber die Individualgläubiger treten an die Gesellschaft ihre Forderungen ab, sodass die Gesellschaft dann als eigenständige Person, juristische Person des Privatrechts, eigene Rechte geltend macht, die ursprünglich aber fremde Rechte waren, eben durch die Abtretung dann ganz klassisch nach BGB. Das ist, glaube ich, auch die Konstruktion, wenn ich es richtig sehe, für die Italiener, aber das ändert nichts an den logistischen Problemen, die dahinter stehen, die können Sie sich vorstellen. Zweitens hatten wir es noch nie im internationalen Investitionsschutzrecht, dass Individuen, also nicht Unternehmen oder Individuen als Großinvestoren sozusagen, sondern Individuen im eigentlichen Sinne, nämlich ganz individuell private Anleihegläubiger, ein investitionsschutzrechtliches, schiedsgerichtliches Verfahren eingeleitet haben gegen einen Staat. Das ist auch ein völliges Novum. Wiederum ist letztlich darauf zurückzuführen, dass sich das internationale Finanzsystem und die Art und Weise, wie sich Staaten finanzieren, radikal geändert hat. Es sind eben Individuen, die heute eine zunehmende Rolle spielen. Wie das ausgehen wird, ob das Verfahren, dieses ICSID-Verfahren bzw. die 170.000 ICSID-Verfahren, es ist wohl nur eins im Ergebnis, überhaupt zulässig sind, ist eine andere Frage. Das muss man abwarten, da kann man Zweifel äußern, die wir hier nicht im Einzelnen diskutieren wollen. Sie sehen, also insgesamt, und es kommen dann hinzu vielleicht letztlich noch eine Reihe von sehr intensiven Bemühungen anderer Staaten gegenüber dem Staat Argentinien, hier für seine eigenen Staatsangehörigen, deren wirtschaftliche Interessen einzutreten, im Wege des diplomatischen Schutzes, ganz klassisch auch die Bundesrepublik, konkret das Bundeswirtschaftsministerium dort, das Investitionsschutzreferat, hat weitreichend auf diplomatischen Wege versucht, auf Argentinien einzuwirken. so dass wir sozusagen auf klassisch völkerrechtlicher Ebene auch nochmal eine ganze Reihe von Aktivitäten haben. Nimmt man das zusammen, so viel als Einleitung, haben wir also ein hervorragendes Beispiel für transnationales Wirtschaftsrecht. Wir haben nämlich einen Sachverhalt, ist ein Sachverhalt immer, die Argentinien-Krise, der sich rechtlich nur lösen lässt auf allen, wenn man oder verstehen lässt, durchdringen lässt, wenn wir alle denkbaren Rechtsebenen einbeziehen. Klassisches Völkerrecht, internationales Wirtschaftsrecht, Investitionsschutzrecht, innerstaatliches Recht, und zwar innerstaatliches Zivilrecht, internationales Privatrecht, das wiederum in Verknüpfung mit Völkerrecht und so weiter. Also ein schönes Beispiel für das Ineinandergreifen verschiedener Rechtsebenen auf einen Sachverhalt bezogen. Und man muss letztlich all diese Rechtsebenen in Erwägung und Berücksichtigung ziehen, um diesen einen Sachverhalt zu verstehen. Man kann ihn gar nicht mehr isoliert nur noch völkerrechtlich oder nur noch zivilrechtlich oder wie auch immer betrachten. Das hat dem Bundesverfassungsgericht dann auch die größten Schwierigkeiten bereitet. Worum geht es jetzt konkret in der Prozessgeschichte? Auch in Deutschland sind vor den zuständigen Gerichten in Frankfurt zahlreiche Klagen gegen Argentinien eingereicht worden. Und im Erkenntnisverfahren stellte sich dann für eine größere Anzahl der Gerichte, das war immer das Amtsgericht Frankfurt in erster Instanz, die Frage, ob die Forderungen, die Klagen der deutschen Anlagegläubiger abzuweisen sind, vor dem Hintergrund einer Rechtfertigung der Nichtzahlung unter Berufung auf das Rechtsinstitut des sogenannten Staatsnotstandes. Das ist das, was Argentinien vorgebracht hat. Das ist auch die einzige Möglichkeit, um sich zu verteidigen. Dass es keine anderen gibt, habe ich bereits dargestellt. Argentinien hat also geltend gemacht, Staatsnotstand, und das als Rechtfertigungsgrund. Mit welchen Schwierigkeiten das als solches schon behaftet ist, sollte allen von Ihnen, jedenfalls denen von Ihnen, die Zivilrecht ein bisschen studiert haben, klar sein, denn wenn es um die Zahlung von Geld auf Geldschulden geht, gilt der klassische Satz, Geld muss man haben. Haben Sie alle schon mal gehört, ist sozusagen ein Dogma im deutschen Zivilrecht. Man kann sich, es gibt keine Unmöglichkeit im Hinblick auf Geldleistung. Geld muss man haben, Punkt. Denn Geld ist immer irgendwo verfügbar. Und wenn man es selbst nicht hat, dann muss man es sich besorgen. Sehr vereinfacht gesagt, dahinter steht eine ganze zivilrechtliche Dogmatik. Und das war natürlich auch das Argument gegen Argentinien, zu sagen, das sind Geldschulden hier und die müsst ihr haben. Punkt. Ihr müsst zahlen, ganz egal, wie schlecht es euch geht. Argentinien sagt nein beruft sich dabei auf Völkergewohnheitsrecht. Und damit sind wir wieder bei Artikel 25 Grundgesetz. Wenn es denn ein Rechtsinstitut Staatsnotstand gibt, auf das sich Argentinien in der vorliegenden Konstellation berufen kann, dann gilt das als Völkergewohnheitsrecht über Artikel 25 Grundgesetz unmittelbar in der deutschen Rechtsordnung, und zwar mit Vorrang vor dem einfachen Recht. In unserem Fall also vor dem BGB bzw. Einführungsgesetz zum BGB bzw. ZPO. Und das ist die zentrale Frage, mit der das Bundesverfassungsgericht beschäftigt war. Nochmals, gibt es einen völkergewohnheitsrechtlichen oder als allgemeines Rechtsprinzip einen völkerrechtlichen Rechtsgrundsatz, nach dem sich ein Staat als Schuldner im Privatrechtsverhältnis gegenüber seinem privaten Gläubiger auf das Rechtsinstitut des Staatsnotstandes berufen kann. Es stellte sich, wir kommen darauf gleich zurück, eine erste Frage auf, ich gehe jetzt konkret auf die Entscheidung ein, nämlich ob da die Anfragen der Amtsgerichte nach Artikel 100 Absatz 2 Grundgesetz, also gibt es eine solche Regel, überhaupt zulässig waren. Das Problem war nämlich, dass Argentinien zwischenzeitlich wieder wirtschaftlich gesundet ist. Das hängt zusammen mit weitreichenden internationalen Finanzspritzen, insbesondere vom Internationalen Währungsfonds. Und zweitens, man sich berechtigt fragen konnte, ob die Gerichte das nicht hätten auch selbst entscheiden können, ob Argentinien sich überhaupt auf Staatsnotstand berufen kann, nämlich im Hinblick auf die Tatbestandsvoraussetzungen. Man kann ja auch argumentieren als Gericht, es gibt möglicherweise das Rechtsinstitut des Staatsnotstandes gegenüber Privaten, aber die Tatbestandsvoraussetzungen liegen gar nicht vor. Das wird nämlich weitreichend angenommen, ich will das im Einzelnen nicht bewerten, weil es auch eine sehr empirische Frage ist, ob überhaupt die Tatbestandsvoraussetzungen für Staatsnotstand im Falle Argentiniens vorlagen. Die Frage, ob die Tatbestandsvoraussetzungen für Staatsnotstand vorlagen, so könnte man argumentieren, hätte das Amtsgericht auch selbst entscheiden können. Denn wenn sie nicht vorliegen, dann stellt sich die Frage nach der Geltung völkergewohnheitsrechtlich des Rechtsinstituts des Staatsnotstandes gar nicht. Darauf kommt es ja nicht mehr an. Das ist klassisch, so wie Sie das auch in der Klausur machen. Sie werfen die Frage auf und sagen dann, aus anderen Gründen ist sie aber letztlich nicht relevant. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist mit nicht einstimmig ergangen, sondern Frau Lübbe-Wolf, Richterin im Zweiten Senat, hat ein abweichendes Votum sehr ausführlich vorgelegt und bezweifelt und bestreitet nachdrücklich, dass die Verfahren überhaupt zulässig waren. Ich will im Einzelnen nicht darauf eingehen, nur so viel. Klassisch jetzt wieder im innerstaatlichen Recht. Wir haben klassisch das Vorlageverfahren nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz, konkrete Normenkontrolle. Das heißt, wenn ein Richter in der Fachgerichtsbarkeit der Überzeugung ist, dass ein innerstaatliches Gesetz verfassungswidrig ist, muss er diese Frage dem Bundesverfassungsgericht vorlegen, denn nur das Bundesverfassungsgericht hat das sogenannte Verwerfungsmonopol. Nur das Bundesverfassungsgericht kann ein Gesetz aufheben. Ansonsten muss ein Richter innerstaatlich ein Gesetz anwenden. Und um sozusagen sicherzustellen, dass eben nur das Bundesverfassungsgericht über die Nichtigkeit innerstaatlicher Gesetze entscheidet, 100 Absatz 1 Grundgesetz, konkrete Normenkontrolle. Und dann kommt 100 Absatz 2, auch Normenkontrolle, allerdings anders ausgestaltet, nämlich auf die Frage der Existenz einer völkerrechtlichen Norm. Für 100 Absatz 1, systematisch muss man das zusammensehen, hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung überaus strenge Zulässigkeitsvoraussetzungen entwickelt. Diejenigen von Ihnen, die Bundesverfassungsprozessrecht ein bisschen studieren, werden das vielleicht wissen. Im Ergebnis wird gesagt, dass es nahezu unmöglich ist, eine zulässige Richtervorlage nach 100 Absatz 1 zu formulieren. Das schafft kein Amtsrichter oder Landgerichtsrichter, weil die Voraussetzungen so hoch sind. Das hängt damit zusammen, dass die Frage, ob ein Gesetz verfassungswidrig ist, erstens der Richter daran der Überzeugung sein muss, dass es verfassungswidrig ist, und zweitens muss die Frage entscheidungserheblich sein. So, diese extrem strengen Zulässigkeitsvoraussetzungen scheint das Bundesverfassungsgericht ähnlich anzuwenden auf 100 Absatz 2, also das Normverifikationsverfahren zu völkerrechtlichen Regelungen. Insbesondere im Blick auf die Frage der Entscheidungserheblichkeit. Und nochmals, ich hatte gerade dargestellt, ob das entscheidungserheblich war, ob es überhaupt das Rechtsinstitut Staatsnotstand gibt, völkerrechtlich, daran hätte man zweifeln können. Das sagt auch Frau Lübbe-Wolf in ihrer abweichenden Meinung, kritisiert die Senatsmehrheit in hohem Maße und hält die Verfahren schon für als solches unzulässig. Im Einzelnen will ich darauf nicht eingehen, vielleicht nur kurz, was man berücksichtigen sollte. Also problematisch sicherlich ist, dass die Senatsmehrheit nicht im Einzelnen deutlich macht, warum sie einen anderen Maßstab zur Anwendung bringen, nämlich einen schwächeren, einen abgeschwächten Maßstab als in den sonstigen Verfahren, auch entgegen seiner eigenen Rechtsprechung. Das wird ja einfach als zulässig angesehen, ohne groß begründet, dass man möglicherweise abweicht von einer früheren Rechtsprechung. Dass aber vielleicht ein großzügiger Maßstab zur Anwendung gebracht werden muss, als solches lässt sich gut begründen, denn nochmals zum Unterschied der Verfahren, und wir haben nicht so viele 102 Verfahren, deswegen lohnt es sich, hier ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen. Die konkrete Normenkontrolle nach 101 dient dazu, ein Parlamentsgesetz zu verwerfen, für nichtig zu erklären. Das heißt, im Gewaltenteilungsmodell ist es ein sehr intensiver Eingriff der Judikative in die Funktionen der Legislative. Das geht zurück, wie Sie sicherlich alle wissen, auf Marbury versus Madison und Chief Justice John Marshall, der das ursprünglich mal 1806, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, begründet hat in den USA, war ein Unding, eigentlich ist es letztlich immer noch ein Unding, dass ein Gericht, auch wenn es ein Verfassungsgericht oder ein Supreme Court in den USA ist, ein Parlamentsgesetz, das vom Souverän, vom Volk und dann vom Parlament in der repräsentativen Demokratie erlassen wurde, aufhebt. Das ist unter Gewaltenteilungsgesichtspunkten eigentlich nicht akzeptabel. Es muss aber so sein, weil sonst eine Verfassung und das Gericht, das mit der Verfassung betraut ist, nämlich das Verfassungsgericht, keine Funktion, keine Bedeutung haben würde. Es kann nicht sein, dass sich der einfache Gesetzgeber über die Verfassung hinwegsetzt. Diese Erkenntnis hat aber hunderte von Jahren gedauert, bis wir sie durchgesetzt haben. Es bleibt aber dabei, dass es ein Ausnahmefall ist, 101, dass das Gericht ein Parlamentsgesetz aufhebt. Weil das ein Ausnahmefall ist, weil es um die Aufhebung eines Gesetzes geht, lässt sich mit guten Gründen vertreten, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen für ein solches Verfahren ausgesprochen streng sein müssen. Das soll nicht tagtäglich passieren, dass jeder Richter, nur weil ihm ein Gesetz nicht gefällt, das zum Bundesverfassungsgericht geht und sagt, heb mal auf und greif in die Kompetenz, in die Legitimation letztlich der Legislative ein, sondern es soll der Ausnahmefall sein. Und insofern ist es berechtigt, dort sehr strenge Zulässigkeitsvoraussetzungen zu haben. Bei 102 demgegenüber handelt es sich um etwa eine ganz andere Konstellation. Da geht es nicht um die Normverwerfung, sondern um die Normverifikation. Nochmals, Artikel 25 Grundgesetz ordnet an, dass völkerrechtliche Vorschriften, Völkergewohnheitsrecht, allgemeine Rechtsgrundsätze unmittelbar in der innerstaatlichen Rechtsordnung gelten. Kein Zwischenschritt. Das heißt, die Legislative spielt hier gar keine Rolle. Wenn die völkerrechtliche Norm völkerrechtlich existiert, gilt sie innerstaatlich. Um festzustellen, ob das der Fall ist, ist das Bundesverfassungsgericht nach 102 in einem besonderen Verfahren beauftragt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht im Verfahren nach 102 nimmt gleichsam positiv legislative Funktionen wahr. 101 ist sozusagen die negative Seite. Das Verfassungsgericht greift in die Kompetenzen der Legislative ein. 102, das Bundesverfassungsgericht handelt als Legislative gleichsam positiv, indem es nämlich feststellt, es gibt eine völkerrechtliche Norm und damit 25, die gilt auch innerstaatlich. Und das ist etwas anderes. Bei 101 sozusagen gilt zunächst die Vermutung der Rechtssicherheit. Das heißt, das Gesetz ist rechtmäßig, verfassungsgemäß und kann nur ausnahmsweise aufgehoben werden vom Bundesverfassungsgericht. Es geht also sozusagen um das Spannungsverhältnis, ausnahmsweise in die Rechtssicherheit einzugreifen, die Rechtssicherheit, die durch die Existenz eines Gesetzes hergestellt ist. Bei 102 geht es darum, positiv erst die Rechtssicherheit herzustellen. Man weiß nicht, ist etwas Völkerrecht. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass es Völkerrecht ist und erst damit haben wir die Rechtssicherheit, dass etwas Gesetz ist oder als Gesetz gilt in der innerstaatlichen Rechtsordnung. Also ganz andere Konstellationen. Und vor diesem Hintergrund lässt sich gut vertreten, dass man die strengen Zulässigkeitsvoraussetzungen aus 101 nicht auch bei 102 zur Anwendung bringt. Das ist berechtigt. Allerdings bleibt die Kritik auch berechtigt von Frau Lübbe-Wolf zu sagen, wenn man denn einen anderen Zulässigkeitsmaßstab anwendet bei 102, so wie hier im Argentinienfall, dann muss man das auch sagen. Und das hat die Senatsmehrheit nicht gesagt. Das ist eine sehr berechtigte Kritik dann von Frau Lübbe-Wolf. So viel in aller Kürze zur Zulässigkeit. Zur Begründetheit. Die Senatsmehrheit lehnt es ab, im Ergebnis feststellen zu können, die Existenz einer völkergewohnheitsrechtlichen oder eines allgemeinen Rechtsprinzips, nachdem sich ein Staat auf Staatsnotstand gegenüber privaten Gläubigern berufen kann. Und zwar, wie ich im Ergebnis meine, mit nicht zu haltender Argumentation bzw. mit Argumentationen, die dem Stand der Völkerrechtsdogmatik des 19. Jahrhunderts, aber nicht des 21. entspricht. Wie begründe ich diese harsche Kritik? Zunächst einmal der Reihenfolge nach. Staatsnotstand als solches ist völkerrechtlich anerkannt. Gibt es auch keine Diskussion, wird auch von der Senatsmehrheit nicht bestritten. Heute kodifiziert in Artikel 25 der ILC-Artikel zur Staatenverantwortlichkeit, die, wie Sie vielleicht wissen, sozusagen weitreichend das Völkergewohnheitsrecht aufschreiben. Das ist kein Vertrag oder ähnliches, sondern von der International Law Commission erarbeitet, eben dieser Draft on State Responsibility, wird wahrscheinlich nie ein Vertrag, völkerrechtlicher Vertrag werden, ist aber auch egal, verkürzt gesagt, denn es legt weitreichend Völkergewohnheitsrecht nieder. Artikel 25 des ILC Drafts zur Staatenverantwortlichkeit lautet in deutscher Übersetzung wie folgt. Ich zitiere, ein Staat kann sich nur dann auf einen Notstand als Grund für den Ausschluss der Rechtswidrigkeit einer Handlung, die mit einer völkerrechtlichen Verpflichtung dieses Staates nicht im Einklang steht, berufen, wenn die Handlung a. die einzige Möglichkeit für den Staat ist, ein wesentliches Interesse vor einer schweren und unmittelbar drohenden Gefahr zu schützen und b. kein wesentliches Interesse des Staates oder der Staaten, gegenüber denen die Verpflichtung besteht, oder der gesamten internationalen Gemeinschaft ernsthaft beeinträchtigt. Und dann kommen noch zwei Situationen, wo Notstand in keinem Fall zur Anwendung gebracht werden kann. Sie sehen aus dieser negativen Formulierung, erstens, Staatsnotstand ist anerkannt, zweitens, die Voraussetzungen kennen Sie letztlich. Das ist nichts anderes als 34 StGB, ja, beziehungsweise die entsprechenden Normen im Zivilrecht, also die klassischen Notstandsnotwehr oder Notstandsgründe, 32, 34, 35 StGB, das wollen wir nicht weiter differenzieren. Also die klassische Situation, man kann nicht anders, muss in einer Ausnahmesituation, um seine eigenen Rechtsgüter oder die Rechtsgüter Dritter, in unserem Fall dann der Bevölkerung, zu schützen, rechtswidrig handeln, und das wird ausnahmsweise dann gerechtfertigt oder entschuldigt, innerstaatlichen Recht ein bisschen differenzierter. Aber von der Grundidee her haben das alle innerstaatlichen Rechtsordnungen, eine solche Notstandskonstellation und eben auch das Völkerrecht. Das Besondere nun ist, dass wir hier nicht in einem Völkerrechtsverhältnis sind, sondern, nochmals, es geht darum, ob Argentinien sich gegenüber privaten Individuen auf Völkerrecht, auf das Rechtsinstitut des Staatsnotstandes berufen kann. Und das war die zentrale Frage. Im völkerrechtlichen Verhältnis, also ein Staat gegenüber dem anderen, ist Staatsnotstand anerkannt. Das ist auch keine Diskussion, das ist so. Aber was ist im staat-privaten Verhältnis? Kann sich ein Staat auf Staatsnotstand berufen, um gegenüber privaten Gläubigern die Nichtzahlung zu rechtfertigen, ausnahmsweise? Und an der Stelle schaut sich das die Senatsmehrheit jetzt an, was gibt es denn an Praxis zum Staatsnotstand umfassend, und kommt zum Ergebnis, all das, was wir haben an Praxis, an internationalen Urteilen, Gerichtsurteilen und so weiter zum Staatsnotstand, betrifft immer nur die klassisch völkerrechtliche Rechtsbeziehung. Das heißt, es gibt keine Belege für die Anwendbarkeit im Verhältnis Staat gegenüber Privaten. Und das ist problematisch. Ich will das nur auf einen Punkt konzentriert kritisieren. Wie bereits angedeutet, gibt es eine große Anzahl von internationalen investitionsschiedsgerichtlichen Verfahren, vor insbesondere ICSID, gegenüber Argentinien, die sich beziehen auf die Argentinien-Krise. Und in all diesen investitionsschutzrechtlichen Verfahren hat sich Argentinien natürlich berufen auf Staatsnotstand. Und in den bislang entschiedenen Verfahren, von einem mal abgesehen, das war eine Sonderkonstellation, sind die Schiedsgerichte auch davon ausgegangen, dass sich Argentinien auf Staatsnotstand berufen kann, obwohl dann die Tatbestandsvoraussetzungen nicht als gegeben angesehen wurden, aber erst in einem zweiten Schritt. Also im Ergebnis ist es nicht durchgegangen, aber die Schiedsgerichte haben ohne Probleme Staatsnotstand herangezogen und dann geprüft, lagen die Voraussetzungen vor. Das sind investitionsschiedsgerichtliche Verfahren, das heißt, ein Investor, Siemens beispielsweise, klagt gegen Argentinien. Das Bundesverfassungsgericht lehnt es ab, diese Praxis, internationale Schiedsgerichte heranzuziehen. Warum? Mit dem Argument, dort macht der Investor gar keine Individualrechte geltend. Das ist gar kein Verhältnis Staat-Privater, dieser Streit Siemens gegen Argentinien, sondern es handelt sich hier um eine rein völkerrechtliche Rechtsbeziehung, denn der Investor macht Rechte aus einem sogenannten bilateralen Investitionsschutzvertrag geltend. Das ist also ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Argentinien. In diesem bilateralen Investitionsschutzvertrag steht unter anderem, dass die Staaten sich verpflichten, ausländische Investoren nicht zu enteignen, nicht diskriminierend zu behandeln, fair zu behandeln und so weiter. Das heißt, da sind Individualinteressen geschützt, aber das Bundesverfassungsgericht, und darauf kann sich dann der Investor berufen im Rahmen eines spezifischen investitionsschutzrechtlichen Streitverfahrens. Das ist prozessual auch unkompliziert. Das Bundesverfassungsgericht sagt, der Investor kann sich zwar prozessual darauf berufen und diese Rechte geltend machen, also Enteignung und so weiter, er macht aber Rechte aus einem bilateralen Investitionsschutzvertrag, aus einem völkerrechtlichen Vertrag geltend. Und das sind gar nicht seine eigenen Rechte, sondern er macht sie gleichsam nur in Prozessstandschaft für den Staat, in unserem Fall also die Bundesrepublik Deutschland, geltend. Und das ist eine ausgesprochen problematische Perspektive. Die hätte man sicherlich vor, sagen wir mal, 20 Jahren noch vertreten können. Ich halte es für nahezu unmöglich, die heute noch zu vertreten. Bilaterale Investitionsschutzverträge konstituieren Individualrechte. Das wird zunehmend auch vertreten. Es sind eigene Rechte, die geltend gemacht werden. Und zwar aus einem völkerrechtlichen Vertrag. Dass ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei Staaten die Möglichkeit eröffnet, dass aus dieser Rechtsbeziehung das Individuum berechtigt wird, ist wahrlich nichts Neues. Das ist die Danzig-Entscheidung des Gutachtens des Ständigen Internationalen Gerichtshofes. Die Frage nach der sogenannten unmittelbaren Anwendbarkeit oder Self-Executing-Natur von Rechtsvorschriften. Und man wird heute in einer Konstellation, in der wir sehr stark ausgeprägte Individualrechte haben, Individualinteressen, die rechtlich konkret geschützt sind durch bilaterale Investitionsschutzverträge, kombiniert mit der prozessualen Durchsetzungsmöglichkeit. Der Investor verklagt den Staat einfach und dann ist die Zuständigkeit gegeben, verkürzt gesagt. Kaum noch vertreten können, dass das eine rein völkerrechtliche Rechtsbeziehung ist, sondern der Investor tritt dort als eigenes Rechtssubjekt auf. Es wird auch zunehmend vertreten, und das ist, ich denke, fast keine Mindermeinung mehr, sondern herrschende Meinung, dass der Investor hier Völkerrechtssubjekt ist. Genauso wie das Individuum im menschenrechtlichen Bereich Völkerrechtssubjekt ist, unmittelbar aus Völkerrecht berechtigt, weil wir Menschenrechte haben, ist der Investor im internationalen Investitionsschutzrecht Völkerrechtssubjekt, weil er unmittelbar eigene Rechte hat aus Investitionsschutzrecht heraus. Darauf geht das Bundesverfassungsgericht mit keinem Wort ein. Und das ist dann noch meine harsche Kritik. Das blendet aus eine Völkerrechtsentwicklung von der letzten 50 Jahre vollständig. Zweitens ist vielleicht bekannt, dass das Bundesverfassungsgericht im September 2006 überhaupt gar keine Schwierigkeiten hatte, Individualrechte in eine ganz andere Konstellation zur Anwendung zu bringen. In dem innerstaatlichen Nachfolgeverfahren zu dem sogenannten Lagrange-Verfahren. Es geht dort um die Frage, USA damals, jemand wird verhaftet und nach der Wiener Konsularrechtskonvention hat man als Ausländer, wenn man in einem anderen Staat verhaftet wird, das Recht auf konsularische Betreuung. Und der festnehmende Staat muss den Ausländer darüber auch belehren. Die Frage ist dann, was passiert, wenn das nicht geschieht, wenn diese Konsular, also keine Möglichkeit gegeben wird, einen Konsularbeamten zu konsultieren und so weiter. In den USA, die Lagrange-Fälle führten dann zur Hinrichtung der deutschen Lagrange-Brüder unter Verletzung der Wiener Konsularrechtskonvention. Dagegen hat die Bundesrepublik Deutschland vor dem IGH geklagt, gewonnen. Einzelheiten sollen nicht interessieren. Der Internationale Gerichtshof hat in dieser Entscheidung gesagt, dass dieses Recht auf konsularische Betreuung ein Individualrecht ist. Und das ist nicht reines Völkerrecht zwischen den Staaten, sondern es ist ein Individualrecht des Individuums, des Verhafteten. Um es kurz zu machen, einige Jahre später kommt der gleiche, allerdings nicht mit der Todesstrafe behaftete Sachverhalt vor die innerstaatlichen deutschen Gerichte. Türkischer Staatsangehöriger wird verhaftet. Ihm wird nicht die Möglichkeit eröffnet, einen Konsularbeamten zu konsultieren, des türkischen Konsulats. Und er sagt dann etwas in der Vernehmung und das wird verwertet im Strafprozess. Typisches Problem für diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind im Strafprozessrecht, Beweisverwertungsverbot. Kann man das, was er gesagt hat, ohne dass er das Recht und die Möglichkeit hat, dass ein Konsularbeamter dabei ist, als türkischer Staatsangehöriger bei der Polizei, kann das verwertet werden. Bundesverfassungsgericht sagt im Ergebnis, hier ist der Verstoß gegen die Konsularrechtskonvention als mögliches Beweisverwertungsverbot zu berücksichtigen, denn die Rechte aus der Konsularrechtskonvention, siehe IGH, Internationaler Gerichtshof in Lagrange, sind Individualrechte. Also in einer ganz anderen Konstellation, auf einen klassischen völkerrechtlichen Vertrag bezogen, wo vor wenigen Jahren und heute noch, also keiner darüber nachgedacht hat, dass aus Konsularrecht Individualrechte folgen. Konsularbeziehungen sind so die typischen klassischen zwischenstaatlichen Beziehungen, hat sich sehr schnell entwickelt, auch vom Bundesverfassungsgericht anerkannt, das sind Individualrechte. Und das sind auch keine Menschenrechte, sondern das ist eine andere Rechtsebene, aber Individualrechte eben, völkerrechtliche, unmittelbare Individualrechte. Und so entschiedene, herausragende Entscheidung vom 19. September 2006. Jetzt haben wir unsere Entscheidung, Argentinien, internationales Wirtschaftsrecht. Da wird das völlig ausgeblendet. Noch nicht mal diskutiert, sondern schlichtweg behauptet in einem Satz, dass es reines Völkerrecht hat, mit Individualrechten nichts zu tun. Und weil es reines Völkerrecht ist, gilt eben nur in der völkerrechtlichen Beziehung Staatsnotstand. Das gegenüber dem Individuum kann man sich hierauf nicht berufen, weil eben in der Individualrechtsbeziehung Staat-Privater das nicht zur Anwendung kommt. Das halte ich für problematisch, ungeachtet des Ergebnisses, aber in der Begründung. Und wie gesagt, berücksichtigt nicht Rechtsentwicklungen, die umfassend im Schrifttum auch nachzuweisen sind. Diese Perspektive, dass wir sozusagen völkerrechtliche Beziehungen haben und privatrechtliche, innerstaatliche, die das Bundesverfassungsgericht klar zum Ausdruck bringt, ist eine Perspektive des klassischen Dualismus. Als Heinrich Triepel 1899 sein klassisches Buch Völkerrecht und Landesrecht geschrieben hat, mit dem den Dualismus begründet hat, hat er gesagt, wenn es Völkerrecht gibt, dann kann das nur Recht des zwischenstaatlichen Verkehrs sein. Das heißt, das Individuum spielt in dieser Rechtsordnung keine Rolle. Das Individuum im Subordinationsverhältnis, ganz klassisch Hoheitsträger-Individuum, gibt es nur innerstaatlich, eben nicht völkerrechtlich. Und weil das so ist, sind das getrennte Rechtsordnungen. Ja, das eine ist rein zwischenstaatlich und das Individuum spielt keine Rolle. Dort, wo das Individuum eine Rolle spielt, ist innerstaatliches Recht Konsequenz. Die beiden Rechtsordnungen haben nichts miteinander zu tun. 1899, Heinrich Triepel. Damals sicherlich gut begründet, eine der tollsten rechtswissenschaftlichen Bücher, das hier geschrieben wurde, toll begründet. Nur wir leben im Jahre 2007 und da ist es schwierig, so einfach zur Anwendung zu bringen. Und das macht das Bundesverfassungsgericht. Und das ist eine bedenkliche Tendenz im Hinblick auf einen zunehmenden Dualismus, die sich in der Rechtsprechung hier niederschlägt und letztlich, ich sage es deutlich, eine Unkenntnis von Völkerrechtsentwicklung der modernen Zeit zeigt. Schließlich muss man berücksichtigen, alles das, was ich argumentiere, und ich komme auch zum Schluss, dass ich im Ergebnis natürlich zugunsten eines Staatsnotstandes gegenüber Privaten argumentiere. Ich halte das aber auch für richtig, auch wenn es Individualinteressen natürlich im Einzelfall negativ beeinflusst. Warum? Weil es Situationen gibt, in denen ein Staat auch völkerrechtlich schlichtweg verpflichtet ist, die Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung sicherzustellen. Dass ein Staat, mal unabhängig davon, ob das in Argentinien der Fall war, tatbestandlich oder nicht, das sollte ihn nicht interessieren, aber zu argumentieren, ein Staat kann sich selbst in einer existenziellen Krise, in der gleichsam die Bevölkerung droht zu verhungern und so weiter und so fort, nicht auf einen Rechtfertigungsgrund berufen gegenüber einem privaten Schuldner, geht erstens an der, glaube ich, Realität vorbei und zweitens auch am Völkerrecht. Wir haben zunehmend Rechtsstrukturen der sogenannten Responsibility to Protect. Wir haben völkerrechtliche Verpflichtungen der Staaten, eben für Grundbedürfnisse der Bevölkerung, Sicherheit, Frieden, aber auch ökonomische Grundbedürfnisse zu sorgen. Das lässt sich festmachen am Jus-Cogens-Konstrukt. Darauf geht Frau Lübbe-Wolf in ihrer abweichenden Meinung sehr stark ein, aber auch an anderen Entwicklungen. Souveränität, staatliche Souveränität ist eben völkerrechtlich verpflichtend heute und nicht sozusagen klassisch wie früher das Recht zum Handeln, sondern es ist zunehmend eine Pflichtenstruktur. Und dazu gehört auch die Sicherung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung. Und den Staaten das einfach so abzusprechen, geht also an der Völkerrechtsentwicklung, die ich im Einzelnen hier nicht ausführen kann, vorbei. Schließlich ist diese Perspektive, dass wir sozusagen völkerrechtliche Beziehungen haben und privatrechtlich und dazwischen gibt es nichts und es gibt keine Verbindungslinien, geht an der Realität des Rechts im transnationalen Wirtschaftsbereich vorbei. Das hatte ich eingangs geschildert. Wenn wir Staatsanleihen als Beispielsfall verstehen wollen, dann müssen wir eben von einer funktionalen Einheit ausgehen, von den ineinandergreifenden Rechtsebenen, die wir früher schön sauber getrennt haben, aber die Zeiten sind vorbei. Und das Bundesverfassungsgericht verfällt leider wieder in die alten Zeiten. Im Ergebnis gibt es also nach meinem Dafürhalten und so auch sehr überzeugend Frau Lübbe-Wolf in der abweichenden Meinung, Staatsnotstand und auf diesen Staatsnotstand kann sich ein Staat auch im Privatrechtsverhältnis gegenüber einem privaten Gläubiger berufen. Dann ist zu diskutieren, unter welchen Voraussetzungen, die werden sehr restriktiv sein, das soll hier aber nicht weiter interessieren. Ja? Und ob man sie auf Argentinien anwenden kann, ist eine andere Frage, sehr skeptisch zu beurteilen. Vielleicht zwei Sätze noch dazu, wie geht es weiter? Es bestehen im Ergebnis also, wenn man der Senatsmehrheit folgt, keine Hindernisse, Argentinien zu verklagen, im Erkenntnisverfahren nicht weil sich Argentinien auch nicht auf Staatsnotstand berufen kann. Frage, was ist im Vollstreckungsverfahren, also wenn ich den Gerichtsvollzieher losschicke? Hier besteht das Problem darin, in den Staatsanleihen sind Immunitätsverzichte erklärt worden von Argentinien. Allerdings in Interpretation des Bundesverfassungsgerichts in einem anderen Verfahren, zu Recht wohl, nur auf wirtschaftliche Tätigkeitsbereiche des Staates, also klassisch hoheitliche Handlungen des Staates, bleiben im Vollstreckungsverfahren immunitätsgeschützt. Das heißt in der Konsequenz, sie können nicht vollstrecken in die Botschaftsgebäude in Berlin oder in finanzielle Mittel, die, sagen wir mal, militärischen Zwecken dienen, oder in das Staatsflugzeug, die Tango One des damaligen Präsidenten, heute seiner Frau, oder ähnliches. Das wurde versucht, den Tango One zu vollstrecken in Deutschland. Was möglich ist aber, ist die Vollstreckung in Vermögen, das privaten Zwecken dient, also wirtschaftlichen Tätigkeiten des Staates. Das ist ganz konkret in Deutschland, die beispielsweise das Botschaftsgebäude, das alte in Bonn, das hat Argentinien noch nicht verkauft, aber wir sind mittlerweile ja auch in Berlin. Das hat keine hoheitlichen Funktionen mehr, sozusagen Investitionsobjekt des Staates Argentinien in Deutschland. Da liegt auch schon eine Sicherungshypothek drauf, da ist also schon vollstreckt worden, also mit einer Sicherungshypothek. Ansonsten hat Argentinien wissend um dieses Vollstreckungsproblem alles Vermögen aus Deutschland weggeschafft. Es liegt also in der Schweiz, das ist so. Das heißt, im Ergebnis, und an das hoheitliche Vermögen kommen sie nicht ran, weil ein Vollstreckungshindernis besteht, im Ergebnis, trotz des Sieges sozusagen der Privaten hier, nämlich kein Staatsnotstand zugunsten Argentinien, kommt im Ergebnis nichts mehr raus. Davon kann man ausgehen, weil keine Vollstreckungsmasse vorhanden ist. Schließlich, ob die Entscheidung auch rechtspolitisch klug war, ist sehr zu bezweifeln, weil sich Staaten nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht auf Staatsnotstand berufen können, ist zu bezweifeln, ob sie den Finanzmarktplatz Deutschland noch als attraktiven Finanzmarktplatz für ihre Staatsanleihen wählen werden. Denn einfach, das ist ja sozusagen schlecht, wenn ich meine Staatsanleihe dem deutschen Recht unterstelle, weil ich mich nicht auf Staatsnotstand berufen kann, im Zweifelsfall. Sodass jemand hieran zweifeln kann. Und schließlich, noch schlimmer, denke ich, ist der Schaden für Auslandsinvestitionen insgesamt, nämlich den privaten Investoren in dieser Begründung, wie dargestellt, jegliche Individualrechte abzusprechen, führt zu Rechtsunsicherheit bei privaten Investoren und unter anderem deutschen Investoren im Ausland. Und das verursacht Transaktionskosten und kann sich volkswirtschaftlich nur negativ auswirken im Sinne einer geringeren Attraktivität für Auslandsinvestitionen.